Was wäre, wenn unser aller Leben bedroht wäre durch Krieg oder Naturkatastrophen? Wie wären wir, die Bevölkerung, dann geschützt? In Zeiten des Kalten Krieges gab es ja diese unterirdischen Schutzräume. Da wurden Tiefgaragen, U-Bahn-Tunnel so gebaut, dass sie im schlimmsten Fall zumindest einen Teil der Bevölkerung Zuflucht bieten konnten. Ob wir da drin einen Atomschlag dann überlebt hätten, das ist eine andere Frage. Aber über den Bevölkerungsschutz müssen wir wieder sprechen, seit die Sicherheitsarchitektur erst von Russland und jetzt auch von den USA ausgehebelt wird. Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft haben in einem Positionspapier beschrieben, welche Maßnahmen sie zum Schutz der Bevölkerung in Krisenzeiten für notwendig halten. Am Vormittag haben sie darüber informiert und wir sprechen mit Philipp Wiesener vom Deutschen Roten Kreuz. Er ist beim DRK verantwortlich für nationales Krisenmanagement und gesundheitlichen Bevölkerungsschutz. Herr Wiesener, ich sprach eingangs von Schutzräumen, die es ja zur Zeit des Kalten Krieges gab oder gegeben haben soll. Was ist davon denn noch übrig?
Das Schutzraumkonzept hat in Deutschland per se jetzt keine hohe Tradition, auch historisch gesehen. In Deutschland sind wir da im Vergleich mit anderen Ländern, die sehr gut aufgestellt sind, beispielsweise in Finnland, die bis zu 85% der Bevölkerung einen Schutzraum bieten können, sind wir da in Deutschland nicht gut aufgestellt. Mhm. Da könnte man nur einen geringen Bruchteil der Bevölkerung in den Schutzräumen unterbringen. Hm. Aber da ist die Bundesregierung ja auch ein Schutzraumkonzept dran in der Erarbeitung.
Ja, wobei jetzt Finnland bei gleicher Fläche natürlich, muss man fairerweise sagen, deutlich weniger Einwohner hat. Ist das denn eigentlich überhaupt nur eine psychologische Frage oder soll es tatsächlich darum gehen, jedem Bundesbürger einen Schutzraum zu bieten?
Ja, also ich denke, in Situationen, in denen es tatsächlich ernst wird und Menschen bedroht sind von Kriegseinwirkungen, braucht natürlich jede Person eine Idee, wo kann ich Schutz und Zuflucht suchen. Ich denke, das ist ein Baustein, die Schutzraumkonzepte im Gesamtkontext des Zivilschutzes, der zivilen Verteidigung, im auch übergeordneten Rahmen der gesamten Verteidigung. Aber wir müssen uns natürlich auch auf andere Dinge konzentrieren, vorbereiten, um die Gesellschaft resilienter zu gestalten. Und das fordern wir ja auch in unserem Papier.
Wer ist denn für diesen Bevölkerungsschutz in der Hauptsache verantwortlich? Wer müsste zum Beispiel zahlen bei einem Wiederaufbau vom Krisenmanagement und allem, was dazugehört?
Ja, da sind wir natürlich wieder in unserem föderalen Prinzip aktuell etwas in der Handlungsfähigkeit beschränkt, worauf wir auch andeuten in unserem gemeinsamen Papier, dass wir auch den Rechtsrahmen da angehen bzw. verändern müssen. Wir haben 16 verschiedene Katastrophenschutzkonzepte. Ja. Der Bund organisiert den Zivilschutz. In Deutschland haben wir ja grundsätzlich die Trennung zwischen Zivil- und Katastrophenschutz, also Zivilschutz, alles was Landesbündnisverteidigung angeht. Geht, bewaffnete Konflikte, das ist in der Zuständigkeit des Bundes, der Katastrophenschutz in der Zuständigkeit der Länder und das muss jetzt in einem Krisenmanagement verzahnt werden und da muss der Bund auch finanziell stärker die Länder unterstützen.
Ja, und gerade hat ja das Milliardenpaket für Verteidigung und Infrastruktur die letzte Hürde genommen. Sollte man Geld daraus in den Bevölkerungsschutz stecken?
Unbedingt. Das Investitionsprogramm respektive die Schuldenbremse, also die Mechanismen, die sozusagen jetzt aus der Schuldenbremse ausgesetzt sind, explizit für den Bevölkerungsschutz, ist ein enorm wichtiger Schritt. Und wir als Deutsches Rotes Kreuz sind ja sehr dankbar, dass dieser Schritt so politisch jetzt umgesetzt worden ist, um den Bevölkerungsschutz zu stärken, weil der Bund somit jetzt nachhaltig in den Bevölkerungsschutz investieren kann. Und somit gibt es auch keine Ausrede mehr, dass kein Geld dafür vorhanden ist und der Haushalt etwas flexibler und stärker in die Finanzierung von Bevölkerungsschutzmechanismen investieren kann.
Dass da jetzt potenziell Geld zum Verteilen ist, ist das für Sie der Anlass für das Positionspapier gewesen oder tatsächlich doch die veränderte Sicherheitslage?
Also natürlich beides. Bevölkerungsschutz funktioniert nicht ohne Finanz- und Haushaltsmittel. Aber wir fordern ja schon seit vielen Jahren eine Stärkung des Bevölkerungsschutzes. Und hier geht es ja auch nicht nur per se um die Haushaltsmittel, sondern hier geht es ja auch um das grundlegende Bewusstsein in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, sich resilienter aufzustellen, sich Gedanken zu machen, sich vorzubereiten für die Herausforderungen, die bestehen. Also das sind jetzt ja auch nicht nur die angesprochenen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Wir sehen die Naturkatastrophen, die Auswirkungen des Klimawandels, die Schlagzahl hat in den letzten Jahren ja enorm zugenommen. Wir hatten die Pandemie mit Corona. All das hat der Bevölkerungsschutz aufgefallen. Mit Blick auf die sicherheitspolitische Lage ist jetzt natürlich der Zivilschutz gefordert. Also ist es höchste Zeit, da rein zu investieren und das nachzuholen, was in den letzten Jahrzehnten verpasst worden ist.
Welche Signale dazu erhalten Sie denn aus der Politik? Gerade aktuell auch aus den vielleicht von den Koalitionspartnern ins B?
Also die Politik hat in den letzten Jahren, glaube ich, verstanden, dass man den Schutz der Bevölkerung stärker avisieren muss, dass man die Resilienz der Bevölkerung stärken muss. Und wir sind der Politik und der auch vielen Abgeordneten sehr dankbar, dass dieses Thema, dieses sehr wichtige Thema, da auch politisch vorangebracht wird.
Für einen wirksamen Bevölkerungsschutz brauchen Sie natürlich auch Menschen, viele Helferinnen und Helfer. Die Bevölkerung muss trainiert werden, es braucht Übungen. Wie sind wir hier denn aufgestellt?
Also 90% des Bevölkerungsschutzes wird ehrenamtlich gestemmt. Also unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind das Rückgrat in Deutschland im Bevölkerungsschutz, auch in den Feuerwehren und beim THW, aber natürlich auch in den Hilfsorganisationen. Und auch dieses Ehrenamt müssen wir fördern und gute Rahmenbedingungen für das Ehrenamt schaffen. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch mit Blick auf die Bevölkerung da die Mechanismen stärken, in die Vorsorge zu gehen. Und da haben die Hilfsorganisationen ja auch Projekte, wo wir uns wünschen würden, dass diese Projekte auch stärker durchfinanziert werden durch die Politik, beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse mit Selbstschutzinhalten oder Programme wie die sogenannten Pflegeunterstützungskräfte, wo sozusagen in Krisenzeiten auch die Bevölkerung stärker mit eingebunden werden kann in Unterstützungsleistungen.
Dieser Fall, der ja niemals eintreten sollte, macht vielleicht vielen Angst, ganz gleich, ob das nun Krieg oder Naturkatastrophe, Klimawandel oder eine neue Pandemie ist. Wie verhindern wir aber, dass aus Vorbereitung Panikmache wird?
Ich glaube, da ist es ganz gut, dass man den Bevölkerungsschutz nachhaltig und wirklich vorab gut vorbereitet, finanziert und kommuniziert, dass man auf die Bevölkerung zugeht mit potenziellen Szenarien, die passieren könnten, dass man in eine gute Sensibilisierung geht. Wie kann sich jeder Einzelne im Land vorbereiten? Da gibt es ja auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gute Leitlinien, gute Handlungsempfehlungen. Wir als Hilfsorganisation, wir als Deutsches Rotes Kreuz, wir sind ja überall in der Fläche verteilt. Wir bieten das auch an über unsere Strukturen. Und angesprochen die Kurse, beispielsweise Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten oder Pflegeunterstützungskräfte, was ja auch dann ganz stark die Bevölkerung mitnimmt. Also die Angebote, die da geschaffen werden, die durch die Hilfsorganisation implementiert werden, sind einzelne kleine Bausteine, um sozusagen nicht in den Panikmodus zu verfallen, sondern sich ganz klar vorzubereiten, wie kann ich handeln, wenn eine Krisensituation kommt, ohne dann in Panik zu verfallen. Und um auch so links und rechts zu schauen, wer braucht denn vielleicht noch Hilfe.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.